Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und begrüße auch die Gäste, die uns an diesem Tag heute beiwohnen. Das sind Studierende des European Journalism Fellowship und kommen von der FU Berlin und darunter gemischt auch angehende Journalisten, Journalistinnen der Berliner Journalistenschule. Seien Sie uns alle herzlich willkommen und ich hoffe, Sie haben hier interessante Einblicke. Das hoffe ich für unsere Kolleginnen und Kollegen genauso. Und wir starten wie immer am Mittwoch mit dem Thema des Kabinetts, nicht den Themen, glaube ich, aber jetzt übernimmt Herr Mayer und verrät uns mehr aus dem Kabinett. Bitte.
Ja, sehr gerne. Das Bundeskabinett wurde heute von Vizekanzler Lars Klingbeil geleitet, da der Kanzler aktuell ja noch auf seiner China-Reise weilt. Und es gab ein zentrales Thema heute. Die zuständigen Ministerinnen und Minister haben das auch schon der Öffentlichkeit präsentiert. Deshalb mache ich es ganz kurz. Organisierte Kriminalität wie Finanzkriminalität, Geldwäsche, Drogenhandel oder Banden- und Clanstrukturen sind eine Bedrohung für die innere Sicherheit und beschädigen nachhaltig das Vertrauen in den Staat. Durch organisierte Kriminalität sind 2024 ein finanzieller Schaden von 2,6 Milliarden Euro offiziell bekannt geworden. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Um diese kriminellen Strukturen mit vereinten Kräften effektiv zu bekämpfen und die innere Sicherheit zu stärken, hat die Bundesregierung deshalb heute einen gemeinsamen Aktionsplan zur Bekämpfung organisierter Kriminalität beschlossen. Kernpunkte des Aktionsplans sind: erstens, die Kriminalitätsbekämpfung in Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden wird neu ausgerichtet. Insbesondere der Informationsaustausch zwischen den Behörden soll deutlich verbessert werden und neue Technologien wie KI in der Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden, etwa für die automatisierte Datenanalyse und für den biometrischen Internetabgleich. Zweitens, ein weiterer Schwerpunkt ist die Finanzermittlung zur Verfolgung von illegalen Geldflüssen. Zukünftig soll es im Einklang mit dem Verfassungsrecht mehr Möglichkeiten zur Einziehung oder Sicherstellung krimineller Vermögenswerte gehen, wie zum Beispiel Bargeld, Luxusautos oder Häuser. Drittens, zur effektiven Bekämpfung der Finanzkriminalität sind ein gemeinsames Kompetenzzentrum zwischen Zoll und Bundeskriminalamt sowie ein Ermittlungszentrum Geldwäsche beim Zoll geplant. Und viertens, zur Aufdeckung und Bekämpfung der internationalen Rauschgiftkriminalität soll die internationale Zusammenarbeit ausgebaut und ein gemeinsames Analyse- und Auswertungszentrum Rauschgift von Zollkriminalamt und Bundeskriminalamt errichtet werden. Mit diesem Aktionsplan setzt die Bundesregierung ein entschlossenes Zeichen gegen organisierte Kriminalität und die Strukturen dahinter zum Schutz der inneren Sicherheit und des Wirtschafts- und Finanzstandorts Deutschlands.
Vielen Dank bis hierhin. Gibt es Fragen zu diesem Kabinettsthema? Dazu auch, Herr Fechner?
Ja. Das wäre eine generelle Frage zum Kabinett. Wie war denn die Stimmung heute so ohne den Kanzler?
Die Stimmung im Kabinett ist eigentlich immer sehr, sehr konzentriert und auch von einem hohen Teamgeist geprägt. Das war auch heute so. Es war die zweite Kabinettssitzung in dieser Legislaturperiode, die von Herrn Klingbeil sehr souverän und professionell geleitet wurde. Insofern intensiver, professioneller und gemeinschaftlicher Austausch.
Könnten Sie denn vielleicht nochmal umreißen, wie genau sich der Führungsstil von Kanzler und Vizekanzler unterscheidet und vielleicht noch an das BMF, ob sich der Minister das auch in Zukunft öfter vorstellen könnte, die Sitzung zu leiten?
Ja, also da werde ich jetzt sicherlich nicht einsteigen, aber was doch ganz klar ist, dass es gerade zwischen Kanzler und Vizekanzler wirklich auch durch die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr wirklich eine Vertrauensbasis entstanden ist, die sehr, sehr wichtig ist für diese Koalition. Und deshalb glaube ich, ist es auch sehr gut, wenn der Bundeskanzler deutsche Interessen aktuell in China vertritt und der Vizekanzler hier dann auch die Arbeit im Kabinett übernimmt.
Können Sie ergänzen? Dann eins dahinter, Herr Jessen.
Ja, eins, zwei, ja. Wurde diskutiert oder sieht man im Kabinett einen Zusammenhang zwischen Geldwäsche, also der, ja, wir wissen, was das ist, und Steuerhinterziehung, wo es ja ebenfalls darum geht, wie man illegal besessenes Geld sozusagen sauber in Anführungsstrichen anlegt? Oder sehen Sie da keine Zusammenhänge?
Es wurde zumindest im Kabinett jetzt nicht vertieft darüber diskutiert. Sie wissen, dass sich im Vorfeld dieses Aktionsplans die unterschiedlichen Ressorts, unterschiedlichen Häuser, die hier beteiligt waren. Das sind insbesondere das Bundesfinanzministerium, das Bundesinnenministerium und das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz sehr intensiv eben auch abgestimmt haben, um diesen Aktionsplan in der gesamten Bandbreite, ja, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen, eben auch anzugehen. Ich glaube, die Botschaft, die dahinter steckt, und das betrifft alle Teile, wo es auch um Missbrauch geht, wo auch der Staat, um es so deutlich zu sagen, auch betrogen wird, dass der Rechtsstaat hier wirklich die Gangart verschärft und sich nicht bereit ist, sich länger auf der Nase herumzutanzen. Und ich glaube, dieser Aktionsplan spricht dafür.
Ich gucke einmal zu den federführenden Ministerien, ob Sie ergänzen wollen.
Ja. Ja. Führt, wenn Sie sagen, ja, über den Zusammenhang haben Sie zumindest nicht diskutiert. Es gibt ja ehemalige Staatsanwältinnen, die sagen, nach wie vor sei bei der Steuerfahndung die materielle und personelle Ausstattung unzureichend, wodurch Steuerhinterziehung ermöglicht werde. Ist so gesehen für Sie auch Steuerhinterziehung eine Form von organisierter Kriminalität?
Also ich will noch mal klarstellen, Sie haben ja Ihre Frage bezogen auf das Kabinett. Und heute im Kabinett sozusagen gab es darüber keinen längeren Austausch. Natürlich gab es im Vorfeld auch dieses Aktionsplan einen sehr, sehr intensiven Austausch. Ich glaube, in der Qualifizierung von organisierter Kriminalität oder Klassifizierung bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, auch das Bundesfinanzministerium hat immer sehr deutlich gemacht, auch gegen Steuerbetrug an anderen Stellen. Auch da haben wir schon Dinge beschlossen, sehr, sehr intensiv vorzugehen. Insofern nochmal, der Rechtsstaat verschärft hier seine Gangart und das gilt für alle diese Delikte.
Ich mache mal thematisch weiter und komme zum GEG, dem sogenannten Heizungsgesetz, und bin als erstes bei Frau Klassmann.
Ja, wahrscheinlich an das Wirtschaftsministerium gerichtet. Weil dazu finden sich jetzt hier auch nur ganz, findet sich nur ein dürrer Satz jeweils. Wie stellen Sie sich vor, dass man verhindern möchte, dass Mieter bei den warmen Nebenkosten jetzt den großen Schock auf der Zeitschiene bekommen? Auch im Zusammenhang damit die Förderung, das ist ja noch überhaupt gar nicht ausbuchstabiert. Inwiefern kann das da überhaupt dämpfend wirken?
Also zum Ersten, das heißt ja nicht automatisch, dass jeder Vermieter jetzt zu eventuellen Heizungen greift, wo sie, wie Sie jetzt suggerieren, ein Schock entstehen muss. Aber in der Tat steht da jetzt bis jetzt in dem Eckpunktepapier bisher noch nicht so ausführlich. Das ist jetzt Aufgabe der Umsetzung im Gesetzespaket. Und da werden wir es näher beleuchten und am Ressortkreis dann auch besprechen, weil das auch Fragen sind, die viele Ressorts betreffen und jetzt nicht nur ein Ressort. In der Tat muss ich Sie da noch ein bisschen Geduld bitten. Und Ihre zweite Frage, helfen Sie mir nochmal bitte.
Die Förderung.
Genau, die Förderung, dazu haben wir uns auch gestern schon geäußert. Die Förderung bleibt bestehen bis mindestens 2029 und im Kern auch so, wie sie jetzt auch ist.
Herr Kurzkopf, dann hätte ich noch eine Nachfrage. Ja. Die würde sich dann in dem Fall ans Justizministerium richten.
Ja.
Und zwar würde mich dann interessieren, Sie haben ja gesagt, das betrifft mehrere Ressorts. Für den Schutz der Mieter ist ja das auch das Justizressort hauptsächlich verantwortlich. Vor diesem Hintergrund ergeben sich daraus nochmal Änderungsbedarfe in Bezug auf das, was jetzt im Mietrecht an Reform sowieso geplant ist, oder betrachten Sie das völlig unabhängig voneinander? Weil unterm Strich unterscheiden, glaube ich, die Mieterinnen und Mieter gar nicht so sehr, ob das jetzt die Kaltmiete, die kalten Nebenkosten oder die warmen Nebenkosten sind, die am Ende das Problem sind.
Genau, also dem BMJV ist der Schutz von Mietern natürlich sehr, sehr wichtig. Die Kollegin hat ja gerade auch schon darauf hingewiesen, dass das, sag ich mal, dass jetzt auch im Papier benannt wird, der Schutz von Mieterinnen und Mietern, und es dann jetzt eben gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt. Und da wird sich natürlich das BMJV auch im Rahmen der Zuständigkeit für Mieterinnen und Mieter auch einsetzen. Aber wie die Kollegin gesagt hat, den Prozess, den bleibt es natürlich jetzt erstmal abzuwarten.
Herr Großkreuz, Sie hatten auch dazu Fragebedarf, oder? Ja, da machen wir da weiter.
Ja, Frage ans Umweltministerium, relativ offen. Wie stellen Sie sicher, dass mit dem neuen Gesetz jetzt die Klimaziele eingehalten werden? Und wenn man es andersrum formuliert, was entgegnen Sie denn den vielstimmigen Kritikern von Umweltverbänden und aus der Energiebranche, dass die neuen Eckpunkte eher für eine schlechtere Klimabilanz sorgen.
Ich möchte Ihren Blick in diese Richtung lenken, denn da sitzt das BMI, das Umweltministerium. Genau.
Ich schiele. Genau.
Jetzt liegen jetzt die Eckpunkte der Bundestagsfraktionen vor. Das verstehen wir als einen Auftrag, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Und jetzt beginnt halt für die Regierung die Arbeit. Was die Klimawirkung angeht, lässt sich das eben aktuell schwer beziffern, weil letztlich kommt es auf die individuellen Entscheidungen von tausenden Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, aber eben auch Hausbesitzern an. Und das ist natürlich sehr komplex zu modellieren. Wir versuchen da baldmöglichst eine gute Zahl zu liefern, die wir ja auch für das Klimaschutzprogramm brauchen. Aber das ist jetzt noch nicht möglich. Wir fangen jetzt an mit der Arbeit.
Nachfrage? Aber es gibt die Befürchtung im Bundesumweltministerium, dass es negative Auswirkungen für die Klimaziele geben könnte. Das habe ich jetzt so rausgehört.
Wir werden in alle Richtungen prüfen. Die Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen werden da auch eine Rolle spielen, genauso wie unsere eigenen und natürlich auch von den zuständigen Ressorts. Also Sie sehen schon, das ist jetzt Teil der Arbeit, da eben in alle Richtungen zu schauen.
Ich hatte eine dritte Kollegin oder Kollegen, der hatte mir das auch. Herr Fechner, Sie auch, okay. Und dann Herr Jung im Anschluss. Sie können direkt weitermachen, Herr Fechner.
Ach so. Ja.
Also ja, zu diesem Thema noch.
Genau.
Bleiben bei dem Thema.
Ich würde noch mal an das Wirtschaftsministerium fragen, denn in den Eckpunkten steht, dass nachgesteuert werden soll, falls sich in einer Evaluierung im Jahr 2030 zeigen sollte, dass der Gebäudesektor sein Ziel verfehlt. Welche Rolle soll das dann im Gesetzentwurf spielen? Werden da schon konkrete Szenarien berücksichtigt?
Also eine Evaluierung muss ja erst, da muss ja erstmal etwas vorhanden sein, was man denn evaluiert. Insofern kann man das jetzt noch nicht genau sagen. Was ich Ihnen prinzipiell sagen kann, dass die Bundesregierung auf Verschiedenes setzt, um die Klimavorgaben einzuhalten. Zum einen die Wärmepumpe weiter, bis heute ja weiter eine klimaneutrale und effiziente Heizung wird extra auch erwähnt, auch im Faktenpapier, und wird sicherlich bei der Förderung weiter die Berücksichtigung finden. Dann setzen wir auf die Dekarbonisierung von Brennstoffen ab 2029, die verpflichteten Anteile von Biomethan und natürlich auch die Steuerung von CO2-Preis. Wir gehen damit sehr offen um, damit auch diejenigen, die diese Heizung einbauen, wissen, dass es dann eventuell teurer werden könnte. Aber durch die verpflichtenden Anteile von Biomethan ist es halt auch ein Klimaschutzaspekt, den wir da setzen. Außerdem setzen wir auf den schnelleren, effizienteren Ausbau von Wärmenetzen. Wir haben das Geothermie-Beschleunigungsgesetz beschlossen. Da können zum Beispiel unvermeidbare Abwärme, Geothermie, Flusswärmepumpen beschleunigt zum Zug kommen. Und damit können auch Innenstädte klimafreundlicher gemacht werden. Herzstück ist die kommunale Wärmeplanung. Die bleibt ja erhalten in der Form, außer für sehr kleine Kommunen. Förderung habe ich schon gesagt. Und insgesamt, das hat der Kollege vom Umweltministerium auch schon am Rande erwähnt, ist es so, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich beim Klimaschutz auch bei Interesse mitziehen. Und da setzen wir jetzt drauf, indem die Klarheit herrscht, wie künftig die Gebäudeeffizienz ausgestaltet werden wird. Deshalb wollen wir diesen Gesetzentwurf auch so schnell wie möglich umsetzen, damit für Wirtschaft und Bevölkerung Klarheit ist, was können Sie machen, wie können Sie sich am Klimaschutz beteiligen. Und das unterstützen wir dann eben mit der Förderung auch.
Dann noch die Nachfrage, Sie sagten gerade, es muss erstmal was zum Evaluieren geben, aber ist es denn in Stein gemeißelt, dass das dann 2030 stattfinden wird? Oder kann es auch sein, wenn man schon absehen kann, dass die Ziele gefährdet sind, dass es schon vorher passieren könnte?
Also im Eckpunktepapier steht 2030. Dementsprechend kann ich jetzt nicht vorgreifen, ob das schon vorher evaluiert werden kann. Das ist sicherlich ein Prozess dann.
Wir bleiben noch bei diesem Thema. Herr Jung und dann Herr Jessen.
Frau Ungrad, im Ministerium hat gestern Abend getwittert, wir haben Wort gehalten, das Habecksche Heizungsgesetz wird abgeschafft. Da gibt es ja viel Kritik daran, an dieser PR von Ihnen. Erkennen Sie an, dass es nie ein Heizungsgesetz als solches gibt und gab und dass das Gebäudeenergiegesetz, so wie es ja eigentlich heißt, gar nicht von Herrn Habeck und seinem Haus stammt, sondern aus dem Hause Altmaier aus dem Jahr 2020? Und wenn ja, warum twittern Sie sowas?
Also zum einen Werbung. Jedes Ministerium hat eine Social-Media-Abteilung oder viele haben eine Social-Media-Abteilung und werden natürlich dann auch sich für das, was dieses Ministerium in dem Fall jetzt von uns einsetzt, auch über Social Media kundtun. Und zu Ihrer konkreten Frage jetzt, was das Gesetz angeht, das ist die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, was jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz heißt und ist aber in den vielen Vokabularien von Medien und von Unternehmen und so weiter als Heizungsgesetz eingegangen. Und in dieser Kurzform hat es dann auch, um zur besseren Verständlichkeit, was gemeint ist, sicherlich auch in diesen Social-Media-Post Einklang gefunden.
Aber Sie erkennen, dass das ursprüngliche GEG von Minister Altmaier von der CDU aus dem Kabinett Merkel das gab. Und
das ist ja novelliert worden in der letzten Legislatur.
Und darf ich nochmal eine Verständnisfrage? Bleibt es dabei, dass ab 2045 nicht mehr fossil geheizt werden kann in Deutschland?
Das sind die Ziele der Bundesregierung. Daran halten wir uns.
Wollen Sie ergänzen, oder?
Also ich kann nur auf das Papier verweisen, in dem steht, die Ziele des Klimaschutzgesetzes gelten. Und damit ist, glaube ich, die Frage beantwortet.
Dann Herr Jessen und Frau Klaßmann noch mal zu diesem Thema.
Ja, ich muss es als offene Frage formulieren, weil in den Eckpunkten steht, dass Mieter, die eben keinen Einfluss haben auf die Heizung ihrer Wohnung, es einen Schutz geben soll vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizung. Gibt es irgendein Ressort der Bundesregierung, das Angaben machen könnte, wie dieser Mieterschutz aussehen könnte?
Also ich glaube, wir hatten uns da schon geäußert, jetzt gerade in der ersten Frage dazu. Dass
ja,
wir
Sie hatten gesagt, dass
aber Herr Jessen, vielleicht lassen Sie Frau Ungarn
Sie haben recht. Erst. Ja, ja.
Soll sein. Also nach meiner Erachtens hatten wir uns da schon äußert dazu. Also ich hatte mich auf jeden Fall gesagt, dass wir das jetzt im Rahmen der Umsetzung des Gesetzentwurfs im Ressortkreis besprechen werden, wie das genau aussehen kann.
Ja, genau, das habe ich vernommen und deswegen frage ich. Mich interessiert einfach, ob irgendeines der Ressorts der Bundesregierung, das jetzt in diese Beratungen eintritt, schon Vorstellungen davon hat, wie ein solcher Mieterschutz aussehen kann.
Die Eckpunkte liegen gestern Abend vor, also ich kann Ihnen dann auch nichts von konkreten Sachen berichten.
Ich hatte ja gerade eben auch schon gesagt, glaube ich, schon alles gesagt dazu.
Dann machen wir bei Frau Klaßmann nochmal weiter.
Ja, ganz kurz. Frau Ungrat, Sie hatten ja eben selbst gesagt, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe teurer werden könnte. Auf der einen Seite setzen Sie ja stark auf gut informierte Eigentümer. Da frage ich mich, warum schaffen Sie dann die Beratungspflicht ab?
Das ist auch Teil der Auffassung der Bundesregierung, dass es keinen Zwang mehr geben soll und dass die Informationen vorhanden sind. Die sind ja auch, kommunizieren ja auch offen dazu, aber es soll dazu keinen Zwang geben und das bezieht die Beratungspflicht auch mit ein, die auch ein Teil einer Bürokratie ist, die auch seitens dieser Bundesregierung abgeschafft werden soll.
So, dann würde ich thematisch mal weitermachen. Es gibt einen bunten Strauß an weiteren Themen und ich mache mal mit einer Frage zu Mexiko von dem Kollegen Jerez der Deutschen Welle weiter.
Ja, danke schön. 100 Tage vor Beginn der Fußballmeisterschaft im kommenden Sommer in Mexiko, USA und Kanada ist die Sicherheitslage in Mexiko weit weg, alles andere als geeignet für eine Veranstaltung, die viele internationale Fans erwartet, auch darunter wahrscheinlich viele deutsche Fans. Außerdem sind 4 Spiele in Guadalajara, in Jalisco, geplant. Das ist die Region, die am meisten von dieser Gewaltwelle betroffen ist. Meine Frage vielleicht für das Auswärtige Amt, ist die deutsche Regierung der Ansicht, dass Mexiko angesichts der aktuellen Lage bereit für die Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft auszurichten.
Ich glaube, ich kann zu dem Sicherheit, zur Sicherheitslage und zur Einschätzung, was das für deutsche Staatsangehörige, die sich vor Ort aufhalten oder möglicherweise nach Mexiko derzeit reisen wollen, nochmal anknüpfend an Montag Auskunft geben. Eine Gesamtbewertung zum Thema Ausrichtungsort für sportliche Großereignisse ist, glaube ich, weder im Moment möglich noch Zuständigkeit des Auswärtigen Amts. Aber ich kann gern nochmal zur Veränderung der Lage seit Montag ausführen. Also man kann feststellen, dass die Lage sich inzwischen wieder etwas beruhigt hat, aber sicher dynamisch bleibt. Es gibt weiter in dem Bundesstaat Jalisco vereinzelt Sicherheitsvorfälle und Straßensperren. Der Notstand, der dort verhängt wurde, ist aufgehoben worden. Flughäfen sind landesweit geöffnet, aber natürlich kann es weiter zu Flugausfällen kommen. Und aus den insbesondere für auch deutsche Staatsangehörige, die sich touristisch vor Ort aufhalten, beliebte Halbinsel Yucatan, sind aktuell keine Beeinträchtigungen bekannt. Ich hatte, glaube ich, am Montag auch ausgeführt, dass es keine Reisewarnung gibt, aber wir die Reise- und Sicherheitshinweise regelmäßig überprüfen, aktualisieren, zuletzt am 24.02. und zum jetzigen Zeitpunkt von Reisen in die Bundesstaaten Jalisco, Guanajuato sowie Teil des Bundesstaates Tamaulipas abraten. Das ist der jetzige Stand der Dinge.
Eine Nachfrage. Plant die deutsche Bundesregierung kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft eine Reiseempfehlung oder eine Reisewarnung extra für die Veranstaltung herauszugeben?
Das ist kann ich vielleicht einfach grundsätzlich erläutern, das ist unüblich. Und zwar dahingehend, weil wir einfach Reise- und Sicherheitshinweise weltweit aktualisieren, wenn es notwendig ist, wenn sich Entwicklungen ergeben. Aber über irgendwelche Zusammenhänge, die, Sie sagten, das 100 Tage entfernt liegen, möchte ich hier nicht spekulieren.
Danke.
Ich habe noch vorangemeldete Themen. Der Iran, die Berlinale, das Thema Drohnen und der Botschafterwechsel. Ich mache jetzt mal beim Iran weiter und Sie zeigen mir noch mal an, wer das war. Okay, Herr Stascheid, dann machen wir da weiter.
Ja, auch die Frage an das AA ausgehend von der Sicherheitswarnung an Deutsche, die in Israel leben, würde ich gerne fragen, wie Sie die Situation im Iran derzeit einschätzen und welche Erwartungen Sie an die morgigen Gespräche in Genf haben.
Also auch da möchte ich gar nicht über eine Weiterentwicklung oder mögliche Weiterentwicklung der Sicherheitslage spekulieren, sondern nochmal darauf hinweisen, dass die Lage, wie Sie wissen, in der gesamten Region angespannt ist. Mit Blick auf Iran haben wir seit längerem eine Reisewarnung, die besteht seit 2022 und die ist seit 2023 verbunden mit einer Ausreiseaufforderung für deutsche Staatsangehörige und die ist weiterhin gültig. Das kann ich hier nochmal erneuern, ergänzend zu meinem Kollegen, der dies am Freitag getan ist. Wir fordern weiterhin alle deutsche Staatsangehörige auf, den Iran zu verlassen. Es bestehen kommerzielle Flugverbindungen, es gibt auch weiter die Möglichkeit, über Landgrenzen über Nachbarländer auszureisen. Das ist der aktuelle Stand. Mit Blick auf Genf, auf die Verhandlungen, wir erwarten, dass der Iran die Chance nutzt, sich konstruktiv in die Gespräche einzubringen. Und damit ist verbunden die klare Erwartungshaltung von dem, was wir bereits seit geraumer Zeit fordern, von seinem Nuklearprogramm mit der Zielrichtung einer möglichen Entwicklung einer Atomwaffe abzusehen, auch das ballistische Raketenprogramm einzuschränken, die destabilisierende Regionalpolitik einzustellen und insbesondere auch mit Blick auf die inneren Verhältnisse in Iran die Menschenrechte zu achten.
Nachfrage? Nee, erledigt. Dann das Thema Berlinale. Herr Fechtner war das, ja?
Ja, vielen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Mayer, denn es gibt Berichte, wonach der Kulturstaatsminister die Chefin der Berlinale von ihren Aufgaben entbinden will. Können Sie das bestätigen?
Ich würde Medienberichte an der Stelle jetzt nicht kommentieren. Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass es morgen Vormittag eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung der Träger GmbH stattfinden wird, wo es um die zukünftige Ausrichtung der Berlinale gehen wird.
Vielen Dank.
Dann machen wir thematisch gleich weiter. Ich komme zum Thema Drohnen. Das war Herr Großkopf. Ja.
So ist es. Frage ans Verteidigungsministerium. Der Verteidigungsminister hat eben nach den Ausschussberatungen noch mal gesagt, dass das Unternehmen Stark Defenses versichert hat, dass der Investor Peter Thiel nur maximal 10% an diesem Unternehmen hält. Nun gibt es immer mal wieder Forderungen, dass Abgeordnete das auch einsehen können müssten. Es spricht ja jetzt eigentlich nichts dagegen, das in der Geheimhaltungsstelle des Bundestages zumindest auszulegen, diese Auskunft. Oder spricht was dagegen?
Also erstmal gibt es über die Ausschüsse ja einen vertrauensvollen Austausch zwischen dem Ressort und zwischen den Parlamentariern. Und ich bin mir sicher, dass heute in den Ausschüssen, Verteidigungsausschuss war ja gerade, und im Haushaltsausschuss alle offenen Fragen geklärt werden.
Nachfrage? Die Frage ist ja, ob ein Einfluss von Peter Thiel ausgeschlossen werden kann oder nicht. Und wenn ich den Minister richtig verstanden habe, dann kann das ausgeschlossen werden. Ich habe aber noch mal die Frage, wie sicher sind Sie sich da, dass ein Einfluss ausgeschlossen werden kann, beziehungsweise spielt das für Sie eine Rolle?
Dass eine Rolle spielt, hat der Minister ja ganz klar gesagt. Er hat gesagt, also, dass man Bedenken, generelle Bedenken an diesem Thema unbedingt ernst nehmen muss. Es gibt in Deutschland ja ganz klare Regeln für den Finanzmarkt und für Beteiligung. Wenn jemand, das muss ich unabhängig sagen, weil ich zu einer Anteilseignerstruktur von Unternehmen mich generell nicht äußere, aber wenn jemand über 10% hält oder die 10%-Grenze überschreitet, gibt es automatische Meldemechanismen, die eingehalten werden müssen. Diese sind hier nicht ausgelöst, also kann das schon mal nicht der Fall sein. Üblicherweise ist es dann auch so, wenn jemand unterhalb dieser Schwelle liegt, hat er weder Einfluss auf Aufsichtsratfunktionen oder Posten oder operative Einfluss, operative Einsichtnahme, kann das operative Geschäft bestimmen oder hat Einsicht auf Firmengeheimnisse. Zusätzlich stellen wir bei den Verträgen, erst recht, wenn es um Technik geht, die nationale Sicherheitsbelange betrifft, immer mit Geheimhaltungsklauseln sicher, dass nur unmittelbar mit dem Thema betrautes Personal in der Firma dann auch die Einblicke in diese Information erhält. Also wir haben gewisse Mechanismen, wir haben ganz klare Nachweise, wer welche Einfluss haben könnte. Wir prüfen das bei den Beschaffungsvorhaben sehr genau und wir haben bei aktuellen Beschaffungsvorhaben keine Hinweise, so hat es der Minister auch gesagt, dass es diesbezüglich einen Einfluss geben könnte.
Dann das Thema Botschafter, da bin ich bei Frau Wilke.
Ja, genau. Wir hatten das ja schon mal als Thema, den Botschafterwechsel, der ansteht. Genau, eine Frage ans AA. Inzwischen hat Graf Lambsdorff bestätigt, dass er nach Israel wechseln kann das Ihr Ministerium auch. Danke.
Also mein Ministerium und die Bundesregierung handhabt das so, wie wir es hier erläutert haben. Ich würde einfach noch mal darauf verweisen, auf das Protokoll. Das Datum habe ich jetzt nicht präsent, vor, ich schätze, 10 Tagen.
Also Sie können es noch nicht.
Ich verweise noch mal auf die Einordnung. Ich glaube, auch für alle letzte da. Mittwoch. Letzte Woche, 10 Tage, ja, genau. Genau. Ich verweise noch mal auf das Protokoll.
Dann macht Herr Jessen weiter mit einem neuen Thema.
Die Frage ginge ans Verkehrsministerium. Mich interessieren die Reaktionen auf die aktuellen Zahlen der Verkehrs... Sorry,
pardon. Wir sortieren gerade noch
die Namensschilder. Alles gut. Mich interessiert die Reaktion auf die aktuellen Zahlen der Verkehrstoten in Deutschland. Die sind 2025 gegenüber 2024 angestiegen in absoluten Zahlen. Pro Einwohner bezogen oder Einwohnerdichte bezogen sind die Zahlen überdurchschnittlich hoch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, also Flächenländer, wo relativ viel mit dem Auto gefahren wird. Ist das fürs Verkehrsministerium Anlass, doch über geschwindigkeitsbegrenzende Maßnahmen nachzudenken?
Ja, danke für die Frage. Also erstmal nochmal vorab zu den Zahlen. Also klar ist für uns, dass natürlich auf jeden Fall jeder Tote ein Opfer zu viel ist und wir auch da am Koalitionsvertrag ja auch dran festhalten, dieses Ziel mit der Vision Zero weiter fortzutreiben. Und die Zahlen sind aktuell noch vorläufige Zahlen. Das will ich noch kurz zur Einordnung. Also die endgültigen, die kommen im Mai 2026 raus. Aktuell sind das, wie gesagt, die vorläufigen. Deswegen können wir da jetzt auch noch keine seriöse Bewertung machen hinsichtlich eines möglichen Trends. Und haben aber natürlich auch Also im Rahmen sämtlicher Präventionsarbeit fördern wir Projekte mit insgesamt 15,9 Millionen Euro zum Thema Verkehrssicherheit und haben da eben einen bunten Blumenstrauß. Es geht über Verkehrserziehung für Kinder, Kontrollen im Güterverkehr, Assistenzsysteme werden weiterentwickelt, E-Scooter-Verordnung mit neuen Sicherheitsaspekten. Also auf allen Gebieten tun wir da sehr viel, ja.
Aber die Blume Tempolimit ist in Ihrem bunten Strauß nicht enthalten, nämlich Ihrer Ausführung.
Genau, also wir sehen eine Einführung eines generellen Tempolimits aktuell nicht vor und arbeiten kontinuierlich daran, eben die Sicherheit auf deutschen Straßen zu verbessern.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Dann heute in aller Kürze. Doch, Frau Klassmann, da noch.
Hallo. Ich wollte noch fragen zu GEAS. Das ist ja am Freitag zur zweiten, dritten Lesung im Bundestag. Und da hat es ja auch noch Änderungen gegeben, wo das BMI dann auch Hilfestellung geleistet hat. Jetzt wüsste ich gerne, die Umsetzung steht ja in diesem Sommer schon bevor. Da gibt es ja eine Frist. Wie beurteilen Sie den Umsetzungsstand auf Ebene der Länder, die ja für einige der Änderungen, die sich daraus ergeben, verantwortlich sind? Sind Sie mit denen dazu im Gespräch, um das zum Beispiel abzufragen, um da Hilfestellung zu leisten? Das geht natürlich ans BMI, ne? Das
ja. Also vielen Dank. Ich kann natürlich der parlamentarischen Entscheidung hier in keiner Weise vorwegnehmen, aber dem liegt ja auch ein verpflichtender und regulärer Austausch allein durch die Beteiligung des Bundesrates vor. Und aber auch abseits dessen kommen ja Aufgaben auf die Länder zu. Und wir sind natürlich auch über eine etwaige über einen etwaigen Parlamentsbeschluss darüber hinaus fortlaufend mit den Ländern bezüglich dieser Umsetzung im Austausch.
Ja, aber wie beurteilen Sie den Vorbereitungsstand, Stand jetzt?
Dazu kann ich jetzt noch keine konkreten Angaben machen. Es ist ja ein laufender Prozess und ein Zwischenergebnis kann ich an dieser Stelle nicht Ihnen mitteilen.
Dann Herr Großkopf nochmal.
Nur eine Nachfrage auch aus dem Großbereich GEAS, sagen wir mal. Wir haben am Montag hier über den Arbeitsmarktzugang von Asylbewerbern gesprochen. Da hatten Sie ein paar Nachlieferungen angekündigt. Ich wollte mal fragen, wann die kommen, weil das Arbeiten doch etwas erschwert.
Sie meinen sicher die Nachfrage, ob Personen aus sicheren Herkunftsländern und die im Dublin-Verfahren sind, mit betroffen sind. Für die gilt die vorzeitige Möglichkeit, nach 3 Monaten in den Arbeitsmarkt zu gelangen, nicht. Das ist auch aus gutem Grund so, weil diese vorzeitige Zulassung sich ja explizit an Personen richtet, die potenziell eine Bleibeperspektive haben. Und bei Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten und Dublin-Fällen ist dies von vornherein eingeschränkter bzw. nicht gegeben.
Dann sind wir damit am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr Kommen und eine gute Woche noch. I think he-